Ja, hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur vierten Folge vom Podcast FPV-Woche. Mein Name ist immer noch JQ und draußen sind 35 Grad. Das heißt, was gibt es Besseres? Welchen Ort gibt es, wo man jetzt lieber sein würde, anstatt hier in dieser schönen Aufnahmekabine, aka mein begehbarer Kleiderschrank? Ich komme straight aus dem Planschbecken hier ins Mikrofon für euch und ja, was soll ich sagen? Ich glaube, ich habe auch einen kleinen Sonnenstich, also wenn ich heute ein bisschen Quatsch erzähle oder so, dann seht es mir nach. Ja, ich denke mal, ja, ein bisschen Matsch in der Birne sind wir alle bei diesen Temperaturen. Wir Eiermanns sind das einfach nicht gewöhnt hier in unseren Breitengraden und dementsprechend ist man irgendwie ein bisschen durch. Aber ja, was soll ich sagen? Heute ist Samstag, also der Podcast kommt heute fast live raus sozusagen. Ich ja, hatte diese Woche einfach super viel zu tun und komme deswegen erst jetzt dazu, wollte es aber natürlich trotzdem ja, durchziehen und bei diesem Wochenrhythmus einfach bleiben. Das ist so ein bisschen auch der Anspruch an mich. Und wie ich mittlerweile festgestellt habe, ich habe ja so eine schöne Möglichkeit, über meinen Hoster quasi, den File-Hoster, so Statistiken auch einzusehen. Und ich spreche jetzt mal dich an, der gerade diesen Podcast hört. Du bist nicht alleine, ja? Also du bist nicht der einzige Verrückte, der sich verirrt hat auf Spotify und dann auf diesen Podcast hier gestoßen ist, sondern stell dir vor, du sitzt in einem Raum mit 39 anderen Leuten und hörst mir beim Quatschen zu, genau. Denn meine Zielgruppe wird aktuell nach der dritten Folge schon mit 40 festen Hörern quasi angegeben. Richtig, richtig cool, motiviert mich natürlich mega weiterzumachen, macht mir auch richtig Bock und euch offenbar auch. Die Folgen haben alle bis jetzt so, ja, mehr oder weniger ähnliche Klickzahlen und wie gesagt, insgesamt so eine Zielgruppe von 40 Personen, finde ich schon richtig cool. Und du bist mit einer Wahrscheinlichkeit von, glaube ich, 93% männlich. Also Mädels da draußen, ja, hört doch auch mal rein, vielleicht ist es ja auch was für euch. Wir wollen hier natürlich niemanden ausgrenzen, aber bis jetzt ist die Hörerschaft doch deutlich männlich, ja. Naja, was soll man machen? Das FPV-Hobby ist ja auch, würde ich sagen, weiß ich nicht, vielleicht zu 90% männlich. Es gibt schon einige Mädels, auch immer mehr hat man so das Gefühl. Die DCL, die Drone Champions League, die hat jetzt sogar eine eigene, innerhalb des Turnierrahmens quasi eine eigene, nicht eine eigene Liga, aber die Frauen treten in einer eigenen Wertung an. Also jedes Team hat irgendwie eine weibliche Pilotin auch. Richtig cool, ja. Aber ja, so viel dazu erstmal. Also nochmal herzlich willkommen. Jetzt habt ihr so ein bisschen Input bekommen, was so die Statistiken angeht. Nach der dritten Folge ja, ist das natürlich, ist das besonders aussagekräftig, keine Ahnung, aber es wird sich, denke ich, noch über die Zeit zeigen, aber auf jeden Fall sende ich hier offenbar nicht ins Leere und deswegen setze ich mich auch bei 35 Grad in die Aufnahmekabine und quatsch hier mein Psalm ins Mikrofon. Genau, und ich hatte ja bei Instagram, JQ-FPV, bei Instagram eine Umfrage gemacht, ob ihr Bock habt auf das Thema Analog-FPV gegen Digital-FPV von DJI. Und ich glaube, es waren 85%, die mit Ja geantwortet hatten. Und ja, ich hätte es wahrscheinlich trotzdem gemacht. Aber egal, offenbar interessiert euch das auch in der Mehrzahl. Von daher reden wir heute darüber. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen, auch in Anbetracht der klimatischen Verhältnisse und allem. Aber trotzdem will ich euch meine Meinung dazu mitgeben. Ich habe eine relativ klare Meinung zu dem Thema. Und die ist folgende. Wenn man jetzt anfängt, FPV zu fliegen, dann hat es meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn, analoges Equipment zu kaufen. Es gibt für jeden Anwendungsbereich, oder was heißt, ja doch, eigentlich für die Anwendungsbereiche, die es gibt für FPV-Fliegen, gibt es bereits digitale Systeme, nämlich das Sharkbite-System von Fatshark. Das hat einen speziellen, ja, einen speziellen Bereich, wo es glänzen kann und wo es Sinn macht. Und das digitale System von DJI, das FPV-System, hat auch natürlich seine Zielgruppe und seinen Zweck, den es erfüllt. Und darauf will ich heute so ein bisschen eingehen, weil natürlich werden viele von euch analoges Equipment noch rumliegen haben, so wie ich. Ja? Und ich finde das auch cool, weil immer, wenn ich halt irgendeinen Copter aufbaue und irgendwas testen will, oh, ich muss mal einen Schluck Wasser trinken, damit ich hier nicht vor laufendem Mikrofon austrockne, immer, wenn ich irgendwas testen will und einen neuen Copter aufbaue, dann klatsche ich da natürlich nicht ein 180-Euro Vista-System rauf irgendwie. Wenn ich erstmal nur den Frame oder die Motoren mit den Propellern auf dem Frame oder irgendwas testen will oder so, dann nehme ich halt analoges Zeug, was einfach in der Schublade rumliegt und was ja irgendwann auch mal nicht billig war. Und ja, ich habe halt hauptsächlich Videosender von TBS natürlich, weil das einfach die besten sind und verlässlichsten. Und beim Videosystem will man auch einfach nicht sparen oder sollte man nicht sparen, weil das ist halt die Versicherung, die Verbindung zum Kopter zu behalten auf Sicht oder mit per Videobild quasi. Und ja, dementsprechend habe ich das natürlich auch noch und viele von euch, die schon länger dabei sind, werden das natürlich auch noch haben. Und das jetzt alles wegzuschmeißen, ist natürlich auch irgendwie Quatsch, ja. Aber wenn es mit der Zeit kaputt geht, ja, oder man mal aus Versehen mit Absicht gegen einen Baum fliegt oder so, damit man den VDX endlich mal geschrottet hat. Also ich weiß tatsächlich noch, dass ich früher, wenn was kaputt gegangen ist, ich irgendwann dann gar nicht mehr so traurig war, weil ich dann sagen konnte, hier meiner, der Finanzministerin zu Hause, also nein, das ist eigentlich auch Bullshit, aber man konnte es einfach irgendwie besser legitimieren, wenn was kaputt war, dass man was Neues kauft, ne? Es gibt ja auch dieses geile Meme, das geht irgendwie so nach dem Motto, ah, du hast dir eine neue Drohne gekauft, das heißt, du verkaufst jetzt die alte? Und dann der Mann so, hä? So, aber wenn das kaputt ist, dann hat man natürlich ein gutes Argument zu sagen, ja, es ist kaputt, ich muss es halt austauschen. Ne? Und wenn jetzt ein Setup von mir kaputt gehen würde, was analog ist, dann würde ich, glaube ich, oder nein, weiß ich nicht, glaube ich, würde ich kein analoges Equipment mehr nachkaufen dafür. Weil, welche Vorteile bietet analoges FPV-Fliegen gegenüber Sharkbite oder DJI? Ich sage gar keinen. Also wirklich gar keinen mehr. Weil, was sind die Faktoren? Die Faktoren sind Gewicht, Kosten, Verlässlichkeit, natürlich Reichweite, ja, Bildqualität ist Sharkbite und DJI sowieso überlegen dem Analogen, das ist klar. Und all diese Faktoren sind meiner Meinung nach absolut ja, abgedeckt durch Sharkbite und DJI. Dementsprechend gibt es keinen Grund mehr für analoges Equipment. Das Sharkbite-System hat natürlich nicht so ein perfektes Bild wie das DJI-System, aber ein wesentlich besseres als das analoge Videosignal, die SD-Qualität eben ist. Man sagt so in der Mitte zwischen analog und FPV von DJI sozusagen, von dem DJI-System. Und man erkennt damit eben auch Details, ja, von Bäumen, Ästen, die irgendwo rausragen, diese berühmten Ghost Branches, die sieht man damit eben auch. Und dementsprechend ja, bleiben dann die Faktoren Gewicht und natürlich Kosten und sowas. Und Fetchuck hat ja direkt bewusst auch so ein Whoop-Board, also 30mm, 30,5mm mal 30,5mm Mount, so ein Single-Platinen-Whoop-Board quasi rausgebracht mit 200mW, was für kleine Toothpick-Builds auf jeden Fall absolut perfekt ist. Und ja, die Kosten sind auch überschaubar, weil wenn man jetzt mal überlegt, wie gesagt, ich kaufe nur Videosender von DPS, weil die einfach verlässlich sind und mir das wichtig ist, da was Verlässliches zu haben. Und da zahlt man mal eben für einen guten Videosender zwischen 45 und 60 Euro, würde ich sagen, je nachdem. Und für eine gute analoge FPV-Kamera zahlt man auch 40 bis 60 Euro, würde ich sagen. Da sind wir bei über 100 Euro. Und da ist der Step zum Sharkbite-System, je nachdem, wo man das kauft, auch nicht mehr so riesengroß. Und klar, das DJI-FPV-System ist teurer geworden, kostet jetzt aktuell, glaube ich, die Kadex Vista mit Kamera dran so um die 180 Euro. Auch durch Corona sind ja die Preise leider gestiegen. Aber nichtsdestotrotz, der Preisunterschied ist da schon zum Sharkbite-System nicht mehr so groß und zum DJI-System sogar auch gar nicht mehr. Also von daher ja, gibt es für mich keinen Grund. 200 mW reichen auf einem Toothpick auch völlig aus. Und ansonsten gibt es ja noch, also die entwickeln bei Fetchuck auch gerade noch einen neuen 20x20 VTX, der auch kompakter bauen soll und sowas alles und auch mehr Sendeleistung haben soll. Also ja, ich würde nicht mehr in analoges FPV-Equipment investieren. Wenn man schon eine Fetchuck-Brille hat, wie ich ja auch habe, die HDO2, dann, ja, dann ist natürlich der Investitionsschritt zum DJI-System sehr, sehr hoch, weil die Brille, wenn man sie neu kauft, aktuell, die V2 liegt bei 600, 650 Euro. Ein Kadex Vista mit Kamera 180, 190 Euro, sind wir schon bei knapp oder über 800 Euro. Hat man zwei Kopter, sind es gleich 1000 Euro. Also das geht natürlich dann schon ordentlich ins Geld. Aber das Sharkbite-System kann man eben schon für, ich glaube, 300, 400 Euro dann haben. Ja, mit dem Videosender, den man an die Fetchuck per HDMI anschließen kann. Und dann eben entscheidet man sich, das Whoopboard ist ein bisschen günstiger oder halt der 500 Milliwatt 20x20 Doppelplatinen VTX von Sharkbite für größere Builds. Ja, und dann muss man sich nicht mehr dieses analoge Videobild antun, weil ich sage ganz ehrlich, ich bin jetzt eine ganze Weile ausschließlich dieses DJI-System geflogen. Und dann bin ich neulich, weil ich wieder so einen Copter hatte, um was zu testen, so ein 4-Zoll-Setup mit speziellen Motoren, und ich habe da ein bisschen rumexperimentiert und habe das erstmal analog aufgebaut, weil ich das halt noch zu liegen hatte. Zum Testen war es völlig okay. Und setze mir also die Fetchuck auf und fliege los und denke mir so, ey, ist irgendwas kaputt mit der Kamera oder so? Aber das kann doch nicht sein, weil man fliegt mit einer Sehbehinderung. Ja, es ist tatsächlich, also es ist wirklich so. Natürlich kannte man es früher nicht besser und deswegen hat man es nicht so wahrgenommen. Aber jetzt bin ich wochenlang DJI FPV geflogen und dann wieder analog. Und man hat einfach das Gefühl, dass man einfach behindert wird beim Fliegen, weil man einfach nicht alles erkennt, nicht alle Details. Ich bin irgendwo geflogen, irgendwo im Umland, wo auch ein paar Bäume waren, und dann bin ich direkt auch in irgendeinen Ast geflogen, weil ich einfach gar nicht mehr gewöhnt war, aufzupassen bei Bäumen, dass ich die ein bisschen weiter umfliege, weil ich gegebenenfalls diese Äste nicht sehe, die ohne Blätter sind und noch rausragen. Und beim DJI-System, da macht man sich dann einfach keine Gedanken mehr darum, weil man immer alles sieht, du kannst allem ausweichen und das ist gar kein Problem. Und man hat einfach so viel mehr Sicherheit beim Fliegen mit dem DJI-System, weil man einfach mehr sieht und deswegen einfach mehr Vertrauen hat, einfach in seine Fähigkeiten noch mehr und auch halt darin, dass man eben allen Sachen ausweichen kann. Und das ist einfach, das ist ein ganz anderes Fliegen und absolut eine neue Erfahrung. Und ich kann es jedem empfehlen, da auf jeden Fall, wenn man einen Kumpel hat, der das schon hat, mal durchzugucken. Und ja, man wird relativ schnell überzeugt sein davon, denke ich. ein Schluck Wasser. Und das dann auch haben wollen. Natürlich ist es dann eine Geldfrage und natürlich auch eine Verfügbarkeitsfrage, weil aktuell das alles ja fast nicht verfügbar ist, was natürlich schwierig ist durch die ganze Corona-Situation und der damit verbundenen Knappheit von Platinen bzw. Chips, die man eben braucht, um diese ganzen Teile zu bauen in China. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil selbst wenn man jetzt einsteigen wollen würde und sagen würde, okay, ich steige jetzt um auf DJI FPV und dann gibt es einfach nichts zu kaufen, dann ist es natürlich einfach super ärgerlich. Oder was kaputt geht und man es dann nicht ersetzen kann, das ist auch ärgerlich. Es wird bestimmt auch wieder besser, wenn die ganze Produktionssituation sich wieder entspannt. Aber aktuell ist es eben so und das ist natürlich definitiv ärgerlich. Ja, was gibt es noch zu sagen zum DJI-System? Die Brille ist, ich war immer sehr skeptisch, ehrlich gesagt. Also ich habe ja sehr lange gewartet mit dem DJI-System. Ich war da immer so ein bisschen skeptisch von Anfang an. Und wie lange ist es jetzt draußen, weiß ich gar nicht, 1,5 Jahre schon oder länger vielleicht. Und ich habe das immer so ein bisschen beäugt und dachte, ich warte mal noch. Dann kam ein Firmware nach dem Update nach dem nächsten. Dann kam dieser 50-Megabit-Modus, wo alle völlig ausgerastet sind, zu Recht natürlich, weil du halt eine viel höhere Bildinformationsübertragung einfach hast mit 50 Mbit im Vergleich zu 25 und das Videobild einfach noch besser wurde und die Qualität des Empfangs auch einfach noch besser. Und diese Videos habe ich natürlich auch gesehen und dachte mir so, es ist da der Wahnsinn, jetzt legen die, wie genial auch einfach, ja, legen die einfach das Videobild auf 2 Sendekanäle auf dem 5,8 GHz Band und dadurch erreichen sie die doppelte Bitrate. Und also das, was DJI da macht, ist einfach technologisch von der Entwicklung her einfach top-notch und das Beste vom Besten, weil natürlich auch das größte Kapital haben, da zu entwickeln. Und man ist dann einfach der Nutznießer des Ganzen und hat einfach ein super Flugerlebnis. Ich weiß noch ganz genau, als ich meinen ersten Flug hatte, das war hier in der Wohnung bei mir, und ich fliege hier öfter mal was Probe, zum Leidwesen, ich sag mal, der anderen Mitbewohner hier in dieser Wohnung. Ihr werdet verstehen, was ich meine. Und ja, bin auf jeden Fall in einen anderen Raum geflogen und dann hatte ich so ein richtig krasses Erlebnis. Und zwar habe ich für eine Millisekunde gedacht, ich wäre in dem anderen Raum. Ich hatte so eine Out-of-Body-Experience irgendwie, und das meine ich wirklich ernst, weil das Videobild war so gut, es sah so realistisch aus, dass es quasi so war, als würde ich gerade in den Raum gucken, als ich so durch die Tür reingeflogen bin. Für eine ganz kurze Millisekunde, dann habe ich natürlich sofort, ja, ach, natürlich fliege ich gerade mit der Drohne hier rum, aber das war so ein krasses Erlebnis. Und das wirst du mit analogem Videobild natürlich niemals haben, weil du immer merkst, dass du halt durch Pixelbrei fliegst irgendwie und das nie realistisch aussieht. Aber das DJI FPV-Bild ist echt sehr, sehr nah dran an der Realität. Wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und ich bin bestimmt kein Fanboy. Ich bin ein Fanboy für nichts, ganz ehrlich. Das habe ich auch schon in anderen Folgen gesagt. Ich nutze immer nur das, was für mich Sinn macht und was gut funktioniert. Und das DJI FPV-System ist einfach von der Entwicklung her so weit vorangeschritten und so genial, dass ich einfach mit Fug und Recht sagen kann, jetzt nach der ganzen Zeit, wo es draußen ist, der aktuelle Stand technisch ist absolut genial und es verbessert das FPV-Flugerlebnis um Welten, wirklich um Welten. So, noch ein Schluck. Natürlich wird man jetzt damit kein Hardcore-Racing fliegen, aber ganz ehrlich, wie viele von euch sind Hardcore-Racer? Ja, ich bin es ja mittlerweile fast auch nicht mehr. Ich mache mittlerweile mehr Cinematic-Stuff und sowas alles und die Top-Rundenzeit auf dem Multi-GP-Track wirst du jetzt wahrscheinlich nicht fliegen mit dem DJI-FPV-System, weil halt die Latenzschwankungen da sind und sowas alles, aber daran gewöhnt man sich schnell und das, klar, wenn du mit 120 um die Kurve fliegst und da irgendwie eine Gate-Kombination nehmen musst, dann bringt dich das raus, diese variable Latenz. Das hat man ja in Tests gesehen, auch die jetzt hier so Captain Venom war und andere gemacht haben. Und Heads-Up FPV auch und sowas alles. Die haben das gesagt, man spürt diese variable Latenz, aber das ist so ein kleiner Teil von den FPV-Piloten, für den dieser Nachteil relevant ist, dass alle anderen Vorteile überwiegen. Allein auch schon Indoor zu fliegen und du einfach null Bildstörungen hast. Ja. Was passiert ist, dass die Latenz sich dann ein bisschen erhöht vielleicht oder du ganz ein bisschen, je nach dem Modus, den du angestellt hast, ein bisschen Verpixelung so außen am Rand bekommst vom Bild, aber grundsätzlich diese Glitches, dieses Krisseln im Bild, diese durch die Reflexion erzeugten Störungen im Bild einfach Multipathing eben, dass das Signal halt Indoor umgelenkt wird und dann ja eben die Bildstörungen entstehen im analogen Videofeed. Das hast du alles nicht mit DJI-FPV und das ist so ein Vorteil. Ja, und ich sage euch, ihr werdet weniger kaputt machen an den Koptern, weil ihr einfach mehr seht und mehr Chancen habt, überhaupt zu reagieren darauf. Dementsprechend meine absolute Empfehlung für das DJI-System, Sharkbite. Wenn man vielleicht erstmal ja, finanziell so ein bisschen low-key da rangehen will und nicht direkt umsteigen will auf das DJI-System, macht das Sharkbite-System auf jeden Fall Sinn. Auch und es wäre halt geeignet fürs Racing, weil die Latenz sehr gering ist, aber das Tracking funktioniert, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob das Tracking schon wunderbar oder so richtig funktioniert mit dem Sharkbite-System. Zumindest bei den Aircrashern zum Beispiel habe ich gesehen, dass es nur in so einer Testgruppe geflogen wird mit dem Sharkbite-System bislang. Aber ansonsten, ja, würde man auch diesen Anwendungsbereich, also Whoop fliegen, Toothpicks fliegen und sowas, alles natürlich auch große Builds mit dem Sharkbite-System auch abgedeckt haben. Und da steigt man halt mal eben mit, weiß nicht, 400-500 Euro vielleicht ein und kann umrüsten darauf, anstatt jetzt beim DJI-System, wie ich schon sagte, bei 800 bis 1000 Euro, um halt eben dann zwei Kopter zu haben mit dem System. Das ist natürlich schon ein Riesenunterschied und gerade jüngere Leute, die halt noch nicht voll arbeiten gehen und so viel Kohle dafür jetzt raushauen können für ihr Hobby, für die ist das Sharkbite-System wahrscheinlich noch eher interessant. Und ja, also Leute, Fetchuck hat es gesagt in ihrem Statement, sie wollen den Tod von analogem FPV erreichen mit ihrem Sharkbite-System, weil sie da eben so die Mittelstellung für sich auch sehen zwischen, also noch unter DJI, aber eben wesentlich besser als analog und dementsprechend ja, gibt es für mich absolut keinen Grund. Ich würde niemandem empfehlen, der heutzutage anfängt, analoges Equipment zu kaufen, sondern immer zu Sharkbite oder DJI raten. Ja, ist sicherlich ein bisschen kontrovers. Der eine oder andere von euch wird es vielleicht anders sehen. Aber ja, ich habe die Freiheit hier in diesem Podcast zu sagen, was ich denke. Und das mache ich natürlich auch. Wollte euch dementsprechend meine Sichtweise auf die Dinge mitgeben. Und ich denke mal, das reicht dann auch für heute. Ich denke, ihr habt ja einen ganz guten Eindruck bekommen, was ich so darüber denke, was ich für Erfahrungen gemacht habe mit den unterschiedlichen Systemen. Und könnt dann eure eigenen Schlüsse daraus ziehen und dann, wenn alles wieder verfügbar ist, euch fleißig DJI-Zeug kaufen, weil es einfach geil ist. Ich weiß noch was, es gab so ein Video von Joshua Bartwell, da meinte er, selbst wenn es jetzt sozusagen DJI FPV eingestampft wird durch DJI, weil sie irgendwie das nicht mehr wirtschaftlich sehen oder so, dann würde er alles leer kaufen, was irgendwie noch geht und dann meinte er so nach dem Motto in Englisch quasi, until they take it from my cold dead hands, ja, also bis sie es mir aus meinen toten, kalten Händen reißen, weil er halt auch sagt, das ist einfach, das hat die Szene revolutioniert. Und Joshua Bartwell war ja auch witzigerweise der Typ, und das hat er auch, der ist ja auch sehr selbstironisch, in einem Video mal reingeschnitten, der hat vor 2-3 Jahren, hat er in irgendeinem Video mal gesagt, dass es halt technisch einfach nicht möglich ist, ein HD-Signal zu transportieren mit der Latenz, die für uns fliegbar ist und sowas alles. Und dann hat er immer das so reingeschnitten, so nach dem Motto, oh, guck, wie dumm ich war, das zu sagen, DJI hat es geschafft. Und ja, es ist definitiv eine Revolution, nichts Minderes fürs FPV-Hobby. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, von der Verfügbarkeit her oder vom finanziellen Hintergrund natürlich auch, das euch anzuschaffen, dann macht's auf jeden Fall. Genau, das soll es dazu gewesen sein. Ansonsten gab's die Woche? Ganz ehrlich, es gab Hitze. Ja? FPV-Fliegen bei der Hitze ist, ja, vielleicht kann ich das noch kurz einschieben, so ein bisschen meine Tipps zum Fliegen bei extremer Hitze. Sucht euch einen Schattenplatz, auf jeden Fall, weil FPV-Fliegen ist anstrengend, auch wenn man jetzt nicht irgendwie Marathon läuft, aber das ist derbe anstrengend für den Kopf und da in der Sonne zu stehen, in der Prallen, das ist, glaube ich, auch nicht das Gesündeste. Dann achtet auf die Technik natürlich, die VTX überhitzen sowieso schon, jetzt mit den Temperaturen natürlich kann das noch schneller mal passieren. Was passiert bei dem VTX, wenn er zu heiß wird, dann nimmt die Sendeleistung ab. Das wissen viele, glaube ich, gar nicht. Und dann hat man eben ja auf einmal nicht mehr so eine gute Reichweite wie vorher hinter einem Baum, wo man vorher noch gut geflogen ist mit. Also passt da ein bisschen auf. Und dann natürlich das Nummer 1 Ding, was vielen immer noch passiert, sieht man auch regelmäßig Bilder bei Facebook, wenn man die Brille irgendwie mal auf dem Tisch liegen hat oder im Gras im schlechtesten Fall und die direkte Sonneneinstrahlung bekommt, dann brennen sich da ganz schnell Pixel raus aus den Displays, weil natürlich durch die Linse das noch intensiviert wird, die Strahlung, und dann hat man ganz schnell mal ein defektes Display. Das ist großer Mist, das will keiner. Die FPV-Brillen, die sind, wie ihr alle wisst, natürlich extrem teuer, und passt da also ein bisschen auf. Und ja, ansonsten Common Sense halt, Wasser trinken, irgendwie Getränke dabei haben oder so. Ja, also ich bin bei diesen Temperaturen eigentlich immer nur fliegen gegangen, wenn irgendein Turnier anstand und ich halt unbedingt noch trainieren wollte dafür. Aber ansonsten, ja, ist man, glaube ich, bei 35, 37 Grad besser in einem Planschbecken oder Pool aufgehoben. Und da werde ich jetzt auch wieder hingehen. Genau, also in diesem Sinne, Leute, ich hoffe, es hat euch wieder Bock gemacht diese Woche. Mir auf jeden Fall. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, versucht nicht zu zerschmelzen. Lasst eure Kopter heil. Und ja, wir hören uns wieder. Bis nächste Woche, euer JQ. Ciao, ciao.